Freedom Satellite mit Astro Black. Und das auf Radio 1, obwohl es jetzt im Moment gleich nicht so klingt, aber Sie werden verstehen, in einer Mediensendung darf man auch mal andere Sender zitieren.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ihnen allen wünscht die PKS ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Für die Weiterentwicklung des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland ist dies heute ein ganz besonderer Tag. Sie sind in dieser Minute Zeuge des Starts des ersten deutschen privaten Fernsehveranstalters, der Sie mit einem Vollprogramm täglich ab 16.45 Uhr über den Nachmittag und Abend begleiten will.
Das war übrigens Jürgen Dötz, heute Präsident des VPRT, des Verbandes Privater Rundfunk und Telekommunikation. Am 1. Januar 1984 hat er sozusagen das Privatfernsehen eingeleitet, das von Politik und Zeitungsverlegern seit langem geforderte und geförderte Privatfernsehen ging dann nämlich auf Sendung. Die PKS, die Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk, nahm in einem Keller in Ludwigshafen die Arbeit auf. Und das war übrigens der damalige Vorläufer von Sat.1, wie eben gerade gehört. Und im Folgenden soll es um einen Jahrestag gehen, der steht mit diesem in Zusammenhang, nämlich vor 25 Jahren, am 3. April 1987 wurde im Bundesrat der Rundfunkstaatsvertrag unterschrieben, der erstmals das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und privaten Medien regelte. Bis dahin war das irgendwie so eine Art Wildwuchs. Mit Michael Mayer will ich mich jetzt unterhalten über die Frage, warum ist der Rundfunkstaatsvertrag bis heute eigentlich so bedeutsam, dass wir jetzt hier kurz vor Ostern darüber reden müssen.
Nee, er legte den Grundstein fürs duale System zwischen privat und öffentlich-rechtlichen. Und das Interessante ist, dass die Debatten auch so ein bisschen dem ähnelten, was wir heute auch besprechen. Deswegen reden wir jetzt irgendwie auch drüber. Also man muss sich nochmal erinnern, es gab seit 1984 drei Kabelpilotprojekte, sogenannte, in Ludwigshafen, Berlin und München. RTL Plus ging dann einen Tag später nach Sat.1 auf Sendung, damals übrigens noch aus Luxemburg. Und in der Politik war es halt so, dass vor allem die CDU und der damalige Postminister Schwarz-Schilling die Einführung des privaten Fernsehens beförderte. Und die Verkabelung, wir erinnern uns, ne? Also das machte dann irgendwie deutlich, für bundesweite kommerzielle Programme musste eine Gesetzesgrundlage her und das war eben der Rundfunkstaatsvertrag. Und der Streit um die Regelungen für ARD und ZDF auf der einen und den Privaten auf der anderen Seite, der dauerte auch lange. Insgesamt 16 Mal trafen sich die Ministerpräsidenten und Medienpolitiker und ich habe mal Jürgen Dötz, den wir gerade eben gehört haben, mal daran gefragt, wie er sich an diese Zeit erinnert.
Die Diskussion dauerte 3 Jahre, bis das Ding mal spruchreif wurde. Wurde gedroht mit der Kündigung der ARD. Es wurde gedroht mit der Kündigung, was die ganze Gebührenfinanzierung betrifft. Also an diesem Thema wurde praktisch die gesamte damalige Medienpolitik auf den Prüfstand gestellt.
Und als der Rundfunkstaatsvertrag dann fertig war, dann waren alle Seiten einigermaßen zufrieden. Also der damalige Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, CDU, Hans-Eberhard Schleyer, begrüßte es, dass es nunmehr zu mehr Vielfalt in der Medienlandschaft kommen würde.
Meine Damen und Herren, wir stehen erst am Anfang einer neuen und nationalen und internationalen Entwicklung. Unter den veränderten technischen Bedingungen werden Meinungsäußerungs-, Meinungsverbreitungs- und Informationsfreiheit und Meinungsvielfalt sich nur verbessern und verstärken lassen, wenn sich im Rundfunk publizistische Konkurrenz einstellt.
Und der medienpolitische Sprecher der SPD, Karl-Jürgen Leis, der sagte:
ARD und ZDF auf der einen Seite und private Anbieter auf der anderen Seite können mit dem Rundfunkstaatsvertrag leben. Mit dem Bekenntnis der unionsgeführten Länder zu den Gebühren lässt sich die vereinbarte Werbebeschränkung für die öffentlichen Rechtlichen leichter ertragen.
Also die CDU-Länder wollten eher weniger öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Bei der SPD war es dann umgekehrt. Da war man beim kommerziellen Rundfunk zurückhaltend. Kann man das so vereinfacht sagen?
Ja, also es ging halt auch um die Frage, sollten ARD und ZDF beides behalten, also Gebühren und Werbegelder behalten, wenn der private Rundfunk kommt.
Also auch schon damals.
Auch schon damals war diese Debatte halt irgendwie da. Und dann gab es halt irgendwie auch Streit, ob man die ganze ARD auflösen sollte, wurde mit dem Ende der Gebühren gedroht und so weiter und so fort. Also es war eine richtige Gemengelage. Man muss sich nochmal daran erinnern, ein Jahr zuvor hat das Bundesverfassungsgericht festgelegt, dass ARD und ZDF eine sogenannte Bestands- und Entwicklungsgarantie haben. Also nur auf Grundlage eines funktionierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sagten die Richter, sei kommerzielles Fernsehen und Radio überhaupt möglich. Und das Gericht hatte damals auch so entschieden, dass die programmlichen Anforderungen an den privaten Rundfunk eben nicht so hoch sein müssten wie an die öffentlich-rechtlichen.
Aber dass sich die Gesetzgeber auf nur sehr vage programmliche Vorgaben einließen, hat dann Jahre später meines Wissens dann noch für Debatten gesorgt. Warum hat man das eigentlich nicht konkreter seinerzeit festgelegt, was im Programm erlaubt ist und was nicht?
Ja, das ist ganz spannend. Also ich bin kein Jurist, aber das ist offensichtlich eine rechtliche Frage. Also im Gesetzestext wurde zwar erwähnt, Zitat, die Würde des Menschen sowie sittliche, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen zu achten. Ne? Also so, aber was das halt genau meint, das war eben Interpretationssache. Und wenn man sich nochmal daran erinnert, also gerade am Anfang bei RTL Z1, da gab es ja auch Pornofilme, reichlich Gewalt, Vulgäres und so weiter und so fort.
Der Arsch- und Tittensender hieß
richtig,
der RTL
genau.
Zum Beispiel. Ja.
Rammeln, wie auch immer es hieß.
Aber Helmut Thoma sagt, das hätte er sich alles vom DDR-Fernsehen geholt.
Sagte er das?
Ja, ja,
das
ja,
Zitat
ja.
Kann ich noch gar nicht. Gut. Ja, auf jeden Fall, selbst als Big Brother dann im Jahr 2000 auf Sendung ging, da hätten die Medienaufseher kaum gesetzliche Mittel an der Hand gehabt, um dagegen vorzugehen. Das hat mir Norbert Schneider erzählt. Der war ja langjähriger Direktor der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen. Und Schneider meint aber, das alles sei vom Gesetzgeber durchaus auch so beabsichtigt gewesen.
Weil die Rundfunkfreiheit ist etwas, was immer ein bisschen größer ist als meine persönlichen Gefühle. Und wenn mir etwas nicht passt am Programm, dann bedeutet es nicht, dass es dann auch schon verfassungswidrig ist. Das sind aber Diskussionen, die nicht auf der Grundlage des Rundfunkstaatsvertrages stattfinden, also die nicht das Ziel haben, am Ende rechtlich geklärt zu werden. Das muss man vielleicht noch hinzufügen.
Was noch ganz interessant ist, also damals wurde ja auch festgelegt, dass ein Veranstalter nur ein Vollprogramm und ein Spartenprogramm veranstalten darf. Damals war das also laut dem Rundfunkstaatsvertrag so festgelegt. Später hat man das ja dann verändert zugunsten eines Marktanteilsmodells und nun darf jeder Veranstalter bis zu 30% aller Zuschauer erreichen.
Nun, 25 Jahre später haben wir so eine Art Oligopol, also ARD, ZDF und RTL Pro7 auf der anderen Seite. Kann man nach 25 Jahren irgendwie zufrieden sein? Also es funktioniert irgendwie, aber es gibt ja immer noch sowas wie Fingerhakeln. Die Werbung soll immer noch wieder abgeschafft werden.
Ja,
bei
also
ARD und ZDF.
Kann man jetzt eigentlich eine ganze Sendung drüber machen, ob man damit nicht zufrieden sein kann. Ist wirklich Ansichtssache, je nachdem, wie man fragt. Aber was halt ganz interessant ist, also trotz der Kritik an diesem politischen Kuhhandel jener Jahre bis 87, da müsse man konstatieren, meint Norbert Schneider, dass der Staatsvertrag insgesamt eine gute Grundlage für die weitere Entwicklung des bundesdeutschen Mediensystems gelegt habe und das, obwohl zum Beispiel der Anteil an harter politischer Berichterstattung in den Programmen der Privaten seit Jahren rückläufig ist.
Das ist natürlich eine Entwicklung, die der Gesetzgeber zugelassen hat. Und ich muss sagen, das ist vielleicht auch in Ordnung oder ist sicher auch in Ordnung, wenn man sich dazu entschließt, privates Fernsehen zu erlauben. Und diese Grundidee ist eben im Jahr 87 akzeptiert worden und das kriegt man nicht in die und soll man auch nicht in die Flasche zurückkriegen. Das ist so. Es hat sich gut entwickelt. Wenn Sie andere Länder nehmen, da kann man in Deutschland wirklich sagen, wir sind nicht nur in anderen wirtschaftlichen Gebieten, sondern auch auf diesem Feld eigentlich relativ erfolgreich.
Ja, Micha, dein Fazit vielleicht noch. Bist du zufrieden mit dem dualen System?
Wie soll man denn einen Satz darauf antworten? Ist aber so, ich finde immer wieder Sachen, die mich interessieren. Wobei ich wirklich stehen und ich gucke meistens öffentlich-rechtlich. Insofern.
Ich finde es insofern ganz interessant, weil der Wettbewerb natürlich dadurch angezogen hat und dass man dann bei ARD und ZDF ja sich auch ein bisschen herausgefordert fühlt. Interessant ist auch das Tauziehen, dass man Moderatoren gegenseitig abwirbt und jetzt zum Beispiel Matthias Oppenhövel wird nächste Woche, der war ja auf Pro7, so eine Art Schiedsrichter bei Stefan Raab, wird eine ARD-Show präsentieren. Aber dazu gleich mehr erstmal. Bis hierhin vielen Dank, Michael Mayer.